Das freie Senderkombinat FSK auf 93,0101.4 im Kabel über den Livestream auf der FSK Homepage und im Kanal 12C bei DRB Plus Empfang. Heino, guten Tag.
Einen wunderschönen guten Nachmittag, lieber
guten
Werner.
Nachmittag. Ich selbst wäre geneigt, guten Morgen zu sagen.
Ja, das weiß ich, aber ich habe schon ein Tagwerk wirklich? Hinter mir, ja? Im akademischen Bergwerk, was soll man dazu sagen?
Ah, ja. Ja, aber eigentlich muss man ja nur die Treppen hochgehen.
Oder runter.
Oder runter. Wir sind verabredet für das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen, aber ich habe erstmal einen kleinen Song. Damit haben wir das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen heute, fast eine Woche nach der Wahl in Sachsen und Thüringen.
Jo, Sachsen-Anhalt. Siehst du, ich bin schon ganz desorientiert.
Ja, das macht dir Hitze.
Ich glaube auch.
Ja. Sachsen-Anhalt steht noch nicht zur Wahl, aber Brandenburg demnächst, das zwei Wochen noch.
Genau,
ja. Ja, was sagen wir denn? In Verbindung mit diesem Lied?
Was für eine Frage. Also erstmal bin ich froh, dass ich da nicht sein muss, was ich ganz gut finde, aber das bin ich auch unabhängig von der Wahl, denn meine Besuche in den letzten Jahren, egal wohin in dem Osten, waren immer irgendwie geprägt von dem Eindruck, dass es da echt keinen Spaß macht zu sein. Also so nette Ecken es da vielleicht in Leipzig gibt, aber sobald man eine Häuserecke weitergeht, fühle ich mich echt fremd. Und das das ist schon relativ schauerlich. Was sollen wir sagen? Also erstmal ist es relativ schauerlich, ja. So. Und am Montag oder Dienstag jetzt gesprochen, hätte ich mich, glaube ich, noch sehr über diese Wahl gegruselt, aber das wurde im Laufe der Woche schon durch die aktuelle Diskussion, die gerade stattfindet, wie es weitergeht, von dem Grusel abgelöst, dass ich denke, oh Gott, vielleicht wählen wir demnächst Bundestag noch früher und dann wird das richtig furchtbar. Denn was wir jetzt als Reaktion auf diese beiden Landtagswahlen sehen, und Brandenburg wird dann, glaube ich, der Todesstoß sein, ist, dass außer den Grünen, der SPD und der Linkspartei, alle anderen Parteien sich um die Thematik kloppen, wer die bessere AfD ist. Und das hat mich schon ziemlich erschüttert. Also die CDU, die einen Vorsitzenden hat, der die Abschaffung von Grundrechten fordert, das hätte vor 10 Jahren, vor 5 Jahren noch, wäre das ein Skandal gewesen, was das von solchen Republikanerkandidaten ganz früher oder Schill oder wem auch immer, also eine ganz klar gemarkert als Rechtsaußen-Populismus-Irrsinnsposition. Also selbst die CDU hätte das nicht durchgehen lassen. Und jetzt haben wir einen Vorsitzenden, der ohne Widerspruch der Partei die Abschaffung von Grundrechten fordert. Und dann haben wir eine FDP, die sich gar nicht mehr halten kann vor der Frage, wie schnell man irgendwas macht. Also
war das nicht die liberale Grundrechtspartei?
Ja, der Grundrecht auf Wirtschaft, gut geschenkt. Ne? Also das ist halt, es wird halt rausgezogen. Es sind ja irgendwelche debilen Jungs, alt geworden oder junge Jungs, die immer so tun, als seien sie irgendwie die liberalen Verteidiger von Freiheitsrechten. Die Freiheitsrechte bestehen vor allen Dingen darin, dass man dicke Autos fahren darf und auf irgendeine Zaubertechnologie wartet, die alle Probleme löst. Und ansonsten, das ist Unsinn. Also die Partei ist entkernt. Was übergeblieben ist, war, ist halt so ein bisschen Feelgood-Mehrheitsbeschaffer. So. Und was jetzt da passiert ist, inhaltlich, das ist auch Irrsinn, weil das natürlich, also die Postulation, der Kampf gegen die eigene Regierung, ist reines Chaos. Dann haben wir dieses Sarah Wagenknecht drumrum. Die Forderungen, wir hatten das hier in der Sendung, die Forderungen sind knallrecht, was das an, hochnationalistisch und sowas von Irrsinn. Denn was dazu kommt, also neben der Frage, wir können auf jeder Ebene, ne, also wie, also auf, aber dazu kommt ja in dieser Ecke dann, dass alles übernommen wird, was in anderen Ländern wir ja auch schon erlebt haben von pseudo-linken Parteien, aber aus rechts kommt nämlich die Negierung einer europäischen Friedens Ordnung, also hin zum Nationalstaat, mit der Hoffnung dann, was auch immer dann passieren soll. Ungezügelter Rassismus und gepaart mit einem verdeckten Antisemitismus, der sich das böse Finanzkapital, das gute, das schlechte Kapital. Und das alles im Laufe der Woche, dass das alles so durchbricht und es auch in der öffentlichen, also die vierte Gewalt, Werner, nicht lachen, ne? Also die vierte Gewalt.
Warum soll ich lachen? Ja. Was erwartet mich?
Was erwartet dich? Dass der Diskurs, der dann durch die Medienlandschaft rauscht, selbst in den halbwegs noch zivilisierten, übergebliebenen Veröffentlichungsorganen, kein Millimeter das in irgendeine andere Richtung zieht, sondern es wird ein bisschen festgestellt, ja, das geht ein bisschen weit, was Herr Merz da sagt und so, aber letztendlich sind da die weißen Fahnen gehisst. Und das hat mich tatsächlich so am Mittwoch, Donnerstag noch mehr erschüttert. Das ist der Blick voran. Auch heute, dass diese ganzen hektischen Versuche der SPD mal wieder irgendwie Staatsverwaltung zu spielen, ne? Also gemeinsame Konsenssitzungen, wie man das Rassismusrecht oder Ausländerrecht oder wie man das nennen will, halt gemeinsam jetzt regelt. Das ist ja auf der Metaebene der Versuch, der verzweifelte Versuch der Bundesregierung, irgendwo noch einen Konsens der nicht rechtsradikalen Parteien herzustellen, dass man eine gemeinsame Vernunftsverantwortung übernimmt gegen den Rest. Der Rest ist AfD, ist Sarah Wagenknechts lustige Truppe, ist ein Teil der FDP, das wissen wir, aber dass zumindest irgendwo noch eine Klammer gesetzt wird.
Ja, aber doch auch nur formal, und inhaltlich werden dort schon, lässt man sich auch dort von der AfD vor sich her treiben.
Das ist richtig. Also wo ist dann noch die, also wie viel Gelände hat man schon weggegeben, wohin führt man den Kampf ja noch?
Aber das Ding ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Einerseits oder zum einen hat der Karan Abachi, Bürgerschaftsabgeordneter, diese Woche Zwangsarbeit für Geflüchtete gefordert.
Auch mal wieder was ganz Neues.
Auch mal wieder.
Ja, aber immer wieder schön.
Und das ist super, das ist derjenige, der im Januar die Großdemonstration angemeldet hat. Ja. Also du siehst da so ein bisschen, in welchen Widersprüchen sie stecken.
Wirrnis an jedem Ort.
Ja, Wirrnis könnte man das auch bezeichnen, nennen. Aber du siehst auch sofort die Bereitschaft, sich irgendwie so dem Mob anzuschließen und zu glauben, weil ich das sage, ist das was anderes, als wenn Höcke das sagt. Sellner mit dieser Korrektivveröffentlichung.
Ja,
stopp, bitte, ganz kurz.
Ja.
Ich habe einen zweiten. Es gab ja eine Woche vor der Wahl dieses Treffen im Kanzleramt, mit dem Anlass tituliert war, den Angriff in Solingen.
Ja.
Dort durfte Merz dann Forderungen der CDU vortragen, die in etwa dementsprechend, was jetzt schon quasi vereinbarte Sache ist. Das ging unglaublich schnell. Da hat Scholz noch, also der Bundeskanzler, noch versucht, Marken zu setzen. Machen wir nur, wenn das nicht im Widerspruch zum Grundgesetz steht, wenn das nicht im Widerspruch zum europäischen Recht steht, und noch ein drittes. Davon ist jetzt schon gar nicht mehr die Rede. Und mich hat das dann die Tage danach, ich habe da viel drüber gegrübelt. Können wir uns noch erinnern an das Jahr 2001? Zwei Monate nach dem 9-11.
War ich schon erwachsen? Ja, kann ich mich erinnern, ja.
Zwei Monate nach dem 9-11 oder kürzer waren die Bürgerschaftswahlen in Hamburg, bei der die Schildpartei mit 18% durchgebrochen ist.
Ja.
Zu der Zeit war Olaf Scholz hier in Hamburg Innensenator. Ja. Und zwar hat er den liberalen Innensenator, sein Vorgänger Wrocklage, abgeräumt, sich selber an die Stelle gesetzt und hat Brechmitteleinsätze zum Beispiel an den Start gebracht.
Und den Diskurs von Schill versucht zu übernehmen, um darüber dann,
krachend
gescheitert damals.
Ja, krachend gescheitert, sondern ganz im Gegenteil.
Ja, hat der Gegenseite geholfen, hat Positionen aufgegeben. Ja klar, es ist die Wiederholung desselben fehlgeschlagenen Versuchs.
Einmal auf Landesebene, und jetzt auf Bundesebene?
Also es ist halt so, also erstmal zu Solingen, wir können da auch später drüber reden. Dann, klar, also das kam wie bestellt. Ne? Und mein erster Gedankengang war, wenn das mal nicht ist, auf die Bezahlliste.
Naja, aber natürlich kommt man auf so einen Gedanken, aber das ist genau, ja, das ist aber genau das Gleiche wie bei 9-11 damals. Alles kam und sagte, das ist doch hergestellt worden.
Dass irgendwelche durchgeschossenen, gescheiterten Existenzen dann glauben, dass irgendein Gott ihnen eine Größe verleiht, ist jetzt auch nicht so neu. Das ist auch eine welthistorische Tragödie über die Jahrtausende. Und das am Thema völlig vorbei diskutiert, weiß ich auch. Aber nochmal zu dem zurück. Ja, was machst du, wenn der Mob die Mehrheit wird? Und ich glaube, dass der Diskurs, der jetzt gerade stattfindet, hast du recht, dass, also wir haben das in Deutschland, sei es jetzt die Schill-Wahl, aber sei es in Europa, die Italien, die vielen Wahlen, die dahin geführt haben. Wenn wir uns angucken, was in Frankreich passiert, wenn wir uns angucken, welche Positionen in Spanien die sogenannten linkeren Parteien übernehmen, wenn wir uns angucken, wie Labour in Großbritannien mit dem rechten Mob kämpft und versucht, damit irgendwas zu machen, ist das ja ein Gesamtsetting eines ideologischen Kampfes, was eigentlich an Werten und was an gesellschaftlicher Gemeinsamkeit richtig und was falsch ist, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Und das weitet sich halt aus. So, und was mich jetzt wirklich erschüttert hat, ist die Geschwindigkeit, mit der Thüringen ist ein Furzland, da leben 1,5 Millionen Wahlberechtigte. Ne? Und Sachsen ist, also die AfD hat jetzt zusammen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht haben jetzt zwei ziemlich rechts ausgerichtete Parteien da ziemlich viel abgeräumt. Aber wir haben ja, das Land ist ja ein bisschen größer. Und die Reaktion darauf ist komplett diesem inszenierten Drama sich hinzugeben und die Position jetzt durch Übernahme der Position, also Ausländer nicht mehr rein, Ausländer raus und was auch immer und Geld streichen und so.
Grenzen zu
und alle raus. Also die Remigration kriegt halt andere Namen und so.
Schengener Abkommen
und
wird abgeschafft.
Man muss halt fairerweise sagen, dass Deutschland halt anders als das Sarah Wagenknecht oder die AfD oder so sehen, natürlich jetzt im europäischen Umland mit einer politischen Realität begleitet wird, die ist ja nicht anders. Ne? Also die holländische Regierung wird gestellt von einer ganz grässlichen, rechtsradikal verorteten Person.
Ja.
Wir haben in Frankreich ein Wahlergebnis, das ist schauerlich. Und wenn wir uns die sogenannte Linke in Frankreich angucken, dann wird es nicht schöner, wenn wir da drauf gucken. Und wenn wir uns die sogenannten Liberalen in Frankreich angucken, die sind auch kein Deut besser. Das heißt, der Kontext, den wir gerade haben, ist, dass in den westlichen und auch, also Polen so mal weg, dass in den ganzen Ländern ein Konsens herrscht, und zwar, der Mob wird zur Mehrheit. Und der Mob wird in Deutschland, genauso wie auch in der USA, immer kriegt ganz viel Raum, wenn es darum geht, das andere zu hassen. Und das andere kannst du beliebig ersetzen, weil es geht ja lange nicht mehr um die Ausländer. Es geht um alles, was als nicht
konform,
nicht deutsch, nicht konform, nicht zur Heimat gehören, nicht richtig gesehen wird. Und diesen Kulturkampf, um das richtig und falsch aufzugeben, kann man machen, wenn man glaubt, dass man auf der richtigen Welle surft. Also man kann, also die AfD will eine andere, also das ist so. Die haben ja auch einen Haufen ihrer Vorsitzenden ausgetauscht. Irgendwann werden sie auch die Lesbe austauschen, weil die nicht mehr passt und so. Aber der Weg ist klar. Dann haben wir bei Bündnis Sarah Wagenknecht, die surfen noch, weil sie glauben, dass sie die dumpfe Masse besser steuern können. Also die ganze Rhetorik setzt ja, ne, das ist ein interessantes historisches Konzept, dass man glaubt, man kann die dumpfe Masse steuern, die wird schon folgen. Dann führt man sie irgendwo hin, wo man dann, keine Ahnung was, macht. Aber bei der CDU und bei der FDP, die ja nun wirklich knallbürgerliche Parteien sind, und die FDP ist ja schon kurz vorm Exitus, und wenn ich mir jetzt das europäische Ausland angucke, die Geschichte, die ja da bis vorher angefangen hat, die nicht mehr Rolle der Liberalen in Frankreich, die Situation, dann frage ich mich tatsächlich, was um Himmels Willen diese Parteien reitet, zu glauben, dass sie auf dieser Welle irgendeine Zukunft haben können, dass dort irgendwie sie wieder in die Hegemonie, in eine Meinungsführerschaft kommen und dass ihnen, also auch Trump in der USA, es ist ja Ergebnis eines schmerzhaften Prozesses, in dem auch die dortigen Merzens und wie sie alle hießen, dachten, sie können diesen Fregel vorneweg nutzen damit. Ne? Und was am Ende noch, ja, die Eliten zahlen nur noch ein Viertel Steuern. Sowas klappt dann immer, wenn der Faschismus kommt. Aber der ganze Rest geht flöten. Und was bleibt über? Und das macht mir Sorge, verstehst du?
Was bleibt denn über?
Das ist eine gute Frage. Was bleibt über? Also es gibt was bleibt über? Wir haben hohe Dysfunktionalitäten, weil wir in einer komplexen, in sich wirklich komplexen Wirtschafts- und Sozialwelt leben. Und was wir als erstes sehen, wenn solche Fregels, solche Gestalten die Regierung übernehmen, ist, dass erstmal ganz viel Chaos ausbricht. Also in Großbritannien, es ist nicht so, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Großbritannien hat nicht Labour gewählt. Die hat auch nicht Links gewählt.
Nee, ich glaube, die Wahlbeteiligung war sehr niedrig.
Die Wahlbeteiligung war niedrig und Labour hat unter 40% bekommen. Aha. So, das heißt, trotz alledem, ne, also was ist für ein Chaos ausgebrochen? Was für Widersinn ist passiert? Was ist durch den Brexit an sozialer Katastrophe noch verstärkter sozialer Katastrophe über all die gekommen, denen versprochen worden ist? Ne? Also wir sehen in den USA eine Zerrüttung einer Gesellschaft. Wir sehen Gewalt, Mord, Niedergang, Tod und Elend und das passiert. Und das, glaube ich, ist etwas, was erstaunlicherweise in dieser ganzen, im ganzen Diskurs, den wir erleben, überhaupt nicht thematisiert wird. Also die Frage, wo denn bitte in das Heilsversprechen eingelöst ist. Wir sehen, und das ist ja, also Ronald Reagan hat dasselbe Heilsversprechen. Also das ist ja der erste Bruch zum neoliberalen, neokonservativen Umbruch weg aus den 70ern hin zum Abbau sozialer Standards, hat eine immense Erhöhung der Staatsausgaben gebracht, Verschuldung des Staates und hat ganz viel zerstört bis hinaus. Die Regierung, die wir in Hamburg erlebt haben, als Katastrophe im Kleinen, ne, so wichtig ist es auch nicht, mit Schill und von Beuys, was ist hier kaputt gemacht worden in dieser Stadt? Und dass das ist das, was mich am meisten schockiert und erschüttert ist, was wird kommen? Es wird Chaos kommen, es wird Sozialabbau und erleben wir jeden Tag. Es wird immer weniger Diskurs und Mehrheit geben für irgendeinen sozialen Fortschritt. Es werden Standards verschiedenster Art zerstört. Das erleben wir jeden Tag seit Jahren in den Medien und es geht immer weiter. Mhm. Und was das dann konkret bedeutet, es fragt niemand die AfD oder Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt in Sachsen oder in Thüringen, was die für eine schulpolitische Idee haben. Das würde mich mal interessieren. Also ich weiß es nicht, das fragt die auch keiner. Ist auch egal, auch die AfD. Wenn man hinguckt in die Programme, ist das eine schulpolitische Idee, in der eigentlich steht, dass eine kleine Elite aufs Gymnasium soll und der ganze Rest soll zu irgendwelchen Volksschulen, damit sie an der Werkbank lesen und schreiben können. Ich habe keine Ahnung.
Kann das überhaupt noch in der Werkbank
geben? Es gibt keinerlei, auch eine ansatzweise Idee, wie ich den Widerspruch zwischen Stadt und Land, die sozialen Defizite, gerade in diesen Osten, ne? Also was irgendwie passieren soll. Es gibt nur die Antwort, Ausländer sind scheiße, die da oben sind scheiße und es muss anders werden. Und diese brachiale Blödheit als Standard zu setzen, und das ist das, was ich glaube, den Nicht-Diskurs, sondern das Herausgerotze von Unsinn. Und wenn das erstmal...
Du sprichst von Lindner, glaube ich.
Ich spreche von ganz vielen. Und wenn das erstmal der Standard ist, dann bist du natürlich mit jeder sachlich orientierten richtig-falsch-Ansatz bist du der Idiot. Also also was wir in dieser Querdenker-Demo-Zeit ja hier in Deutschland hatten, was du aber auch bei Sarah Wagenknecht oder den verrückten Halblinken in Franke erlebst, das Anti-Intellektuelle, das Erklären, das Wissen doof macht, das Wissen impotent macht, dass das nicht männlich ist. Die Frauen werden hässlich und die Männer werden Schlappschwänze. Und das Anbeten von Blödheit, also das Versprechen von Trump oder auch von solchen Leuten wie von Sarah Wagenknecht ist ja, du darfst blöd sein wie Sau, trotzdem steht dir alles Mögliche zu, weil du bist deutsch oder du bist der gute Amerikaner oder setzt da irgendwas für ein. Und alles, was in meiner Erinnerung, auch in deiner Erinnerung, auch im mühsamen Kampf um Aufstieg in Gesellschaft, um Ausweitung von, also Zunahme von Wissen, bessere Bildungszugänge, Chancengleichheit, Sicherheit zu schaffen über soziale Möglichkeiten, Leute in die Möglichkeit versetzt, die wahrzunehmen. Ne? Also jemand irgendeine Möglichkeit bieten, die er nicht nutzen kann, hilft nichts. Und all das ist weg. All diese Diskussion ist weg. Die ist auch bei den Grünen schon lange weg, die ist bei der SPD weg. Und wir erleben jetzt, und was ist überhaupt noch ein politischer Ansatz inhaltlicher Art, wenn ein Riesenkonsens besteht, dass man eigentlich über vernünftige Inhalte nicht mehr redet. Und vor der Frage stehen wir, glaube ich, jetzt am Ende dieser Woche endgültig.
Ja, ich meine, wenn man der Situation was Gutes abgewinnen will, dann ist das sozusagen der allerletzte Warnschuss, der mit dem letzten Sonntag abgegeben worden ist.
Der allerletzte.
Ja. In der Hinsicht auch, dass es muss die Debatte, also die wird dort nicht stattfinden in diesen Talkshows.
Nee. Konzept ist genau der Weg zur Hölle.
In diesen Parlamentsdebatten. Also es gibt, würde ich mal sagen, im Bundestag dann so 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stimmen der Vernunft. Aber wenn du bei 700, glaube ich, Abgeordneten, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Redezeit und wie viel mediale Aufmerksamkeit auf sowas gerichtet ist. Die Frage ist, wo sind die Orte, wo sind die Möglichkeiten für diese gesellschaftliche Debatte, die, und das deutest du ja auch an und wir haben auch im Vorfeld nochmal darüber gesprochen, die steht ja nicht gegen eine zufällige Situation, sondern das ist eine gemachte Situation. Und dieses Wort Gemachte hat das Wort Macht in sich. Es gibt eine ungeheure Macht, die sich über die gesamte, wie eine Glocke quasi, über das ganze Land, nennen wir das jetzt mal. Das ist Quatsch eigentlich, aber um das ein bisschen bildlich auszusprechen, legt. Und daneben, vielleicht darf man, wenn man das als Glasglocke sich bildlich jetzt mal vorstellen soll, dann kann man vielleicht mit dem Zeigefinger von außen dagegen klopfen, so unter dem Motto, erreiche ich da drin irgendjemand. Aber eigentlich ist das alles ein abgeschotteter Diskurs. Mir ist in den letzten Wochen nochmal so richtig klar geworden, als ich nämlich einen Text von Dietmar Dart gelesen habe, in der aktuellen konkret, der beschreibt anhand von Notizen, 30-jährigen Notizen einer amerikanischen Autorin, das Denken dieser Internetfürsten. Und ich habe gedacht, das gibt's überhaupt. Da ist einer der Gründer, der großen Gründer der Internetfirmen, wird zitiert, die war sehr dicht dran, die Autorin, hat als Journalistin das alles begleitet, was im Silicon Valley sich entwickelt hatte. Und der buchstabiert ihr in den Steno-Blog, wir leben doch in einer Simulation.
Ja.
Und wenn man sich das...
Zu viel Matrix-Filme geschaut, genau.
Naja, oder selber produziert.
Ja.
Wenn man sich das nochmal genau auf der Zunge zergehen lässt und genau durchdenkt, was das ist, diese Leute erzeugen ja mit ihrer Praxissimulation, ne, diese Glocke, in der dann angebliche Diskurse stattfinden, weil sie glauben, wir sind sowieso alle in der Simulation. Das
Welche
heißt,
Verrücktheit auch immer eine Rolle spielt.
Ja, das heißt, diese Leute, jedenfalls diese eine Person, und wenn man sich hier, wie heißt er jetzt, Twitter-Besitzer Musk, wenn man sich da so das öffentliche Auftreten ab und zu mal geben muss, die sind total verrückt. Und also, die kennen auch keine Grenzen und die man kann auch nachvollziehen, dass für die dann ist eben so ein Krieg, ist eben auch so eine Simulation. Ne?
Also ein Gedankengang, der, glaube ich, sich... also zwei Sachen. Das zu deiner ersten Frage. Ich glaube, dass die Bedrohung durch die Veränderung der herrschenden Werte, die Bedrohung durch den Abbau von Rechtsstaat, Sicherheit und dass der Aufzug einer faschistischen Möglichkeit, ist keine abstrakte Erfahrung mehr für mehr Menschen. Also das ist nicht mehr etwas, was man als Jugendlicher in Mecklenburg oder in Sachsen jeden Tag erleben kann. Das ist nicht mehr, was dir passiert, wenn du als schwarzer junger Mann in der S-Bahn sitzt, sondern es geht ans Eingemachte. Und ich glaube, dass wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal eine Veranstaltung in der Uni Hamburg mit Kremlitzer dabei. Und im Autor da konkret, ich weiß nicht mehr welcher. Und da ging es auch um die Frage Political Correctness, was, also das Konzept, ne, von Awareness, würde man jetzt sagen, also oder Gendersprache, das sind ja alles die Ideen, den Sprechakt zu ändern, bestimmte Rücksichtnahmen zu machen. Und Gremletzer war in diesem Diskurs ein großer Verfechter auch dieser Idee, Political Correctness und auch gendergerechter Sprache, weil er sagte so nett, ist ein dünner Firnis von Zivilisation, ja, liegt auf der Barbarei. Und wir kämpfen und wir haben nur diese ganz schmale Schutzschicht bisher. Diese ganzen großen Errungenschaften von vielen Kämpfen der 70er und 80er, die in unserem deinem und mein Erleben konkret uns überhaupt Möglichkeiten geschaffen haben. Auch dieses Radio immer noch, aber auch bestimmte Normalitäten als nicht hetero-weiße Männlichkeitsperson, sondern als abweichend davon. Das ist etwas, was unter konkreter Bedrohung ist. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern das in der USA ist es manifester durch die Fragen von Abtreibungsrecht, aber auch anderen Themen. Und das erleben ganz viele Menschen. Das, glaube ich, ist eine Wahrnehmung, die erschreckend ist und die auch vielleicht schwer zu glauben ist, die aber, glaube ich, immer mehr real erreicht. Und dass selbst dieser Hamburger bräsige, apolitische CSD jetzt in diesem Sommer so weit war, dass er mit der CDU dann plötzlich doch nichts mehr zu tun haben will und das plötzlich kritisch findet und nicht jeder irgendwie Sponsor vielleicht zeigt, dass wir jetzt irgendwie alle im Paradies leben, fand ich einen sehr mutigen Schritt in diese Richtung. Und dann ist das Erste, dass die Leute begreifen, dass es nicht das Problem der anderen ist, sondern das eigene Problem. Das ist eben nicht die bürgerliche Solidarität mit den armen Unterdrückten, sondern es gibt einen eigenen Arsch, aber wirklich. Das Zweite ist, wir leben in einer total wirren Zeit, in einer gigantischen technischen, industriellen Revolution. Das tun wir jetzt seit, ich weiß es nicht, wie viele Jahrzehnte.
Schon 90er Jahre, ne?
Also es fing wirklich früh an. Und wenn ich mir überlege, jetzt in meiner kurzen Lebensspanne im Vergleich, ne, als ich irgendwie noch jünger war und die Idee war, jung, mach was Ordentliches, ne, mach eine Banklehre. Das wäre so die Verbildlichung aus meiner, ne, also Arbeiterhaushalt für Sicherheit gewesen. Heute ist es ein Witzjob. Das wird irgendwie gerade weggepustet. Ne? Also was vor, weiß ich nicht, 40 Jahren noch klar oder vor 30 Jahren noch der Aufsteigerjob für Mittelschicht war, ist jetzt ein Pipifax, weil die, ne, das wird weggehauen. Und wir sind mittendrin. Und wenn wir das mal vergleichen, mit den 20er Jahren, wo du jetzt letztes Jahrhundert oder davor, also wo du redest, ne, über die wirren, irren Elon Musk dieser Zeit, die irgendwelche komischen Ideen haben. Ich denke auch so ein bisschen an die Piratenpartei, wo ja auch ganz viele drollige Charaktere der neuen Zeit, ne, die erklärt haben, wie jetzt alles anders ist. Wenn du zurückgehst in die 20er des letzten Jahrhunderts, die großen Industriekapitäne, oder auch schon 1900 drumherum, aber auch die großen Medienfürsten, Hearst damals oder hier Hugenberg,
ja.
Das ist ja eine Wiederholung einer bekannten Situation, ja, dass plötzlich unglaublich viel Geld durch eine bestimmte wirtschaftliche Veränderung in zu Einzelnen schwappt, also sei es irgendwie die großen Ölbarone in der USA um 1880, 1900, die dann alle, ne, also teilweise enteignet werden mussten oder auch geteilt werden mussten, weil das wirklich nicht wegen, oder eben diese Medienveränderung. Und die natürlich alle auch eine hocheigene egomanische Ideologie hatten und immer selber sich, also jede Ideologie, die solche Führer in ihrer Wahrnehmung haben, hat immer als Ergebnis, dass sie eine Besonderheit haben, die es quasi logisch notwendig macht, dass sie führen. Also nicht, dass sie reiche Erben sind, dass sie Glück hatten, dass irgendwie Mutti und Papi durch Sklavenhandel schon irgendwie den Grundstein gelegt haben, wie vermutlich Mast kommt aus Südafrika, wo wird das Geld herkommen? So, ne? Und das ist tatsächlich natürlich eine Gefahr, weil diese Leute so viel, diese Elite, die wir teilweise nicht sehen, wieder ein Feudalsystem schafft in Wirklichkeit und versucht, sich das unter den Nagel zu reißen, was unser Gemeinwesen ist. Und all die Regulationen, die wir kennen, also sei es Antimonopolgesetze, Arbeiterrechte, was in den 30er Jahren New Deal war, nach der riesigen Verarmung der Gesellschaft, nach Elend und Not oder dem Faschismus in Europa, dem Krieg, der daraus folgte, der Wiederkehr Sozialstaat, der Realaktionismus, ist ja eine Reaktion darauf, dass diese Eliten davor alles in Grund und Boden gewirtschaftet haben und zur eigenen Bereicherung und Dummheit sich das ganze Welt kaputt gemacht haben. Und ich glaube, dass wir jetzt mal völlig ahistorisch und bräsig, aber ich glaube, dass wir auch hier einfach eine Situation haben, in der natürlich wieder diese Menschen glauben, dass Gott gegeben, schicksalhaft sie, ne, also Elon Musk soll jetzt, hat Trump verkündet, der auch findet, er ist durch Gene und göttliche Vorsehung, ne, Stable Genius, soll jetzt die amerikanischen Finanzen in Ordnung bringen. Allein, also darf die amerikanischen Finanzen in Ordnung
Elon
bringen.
Elon Musk.
Ja, und allein sowas zu sagen, das ist ein debiler Drittklässler, der irgendwie nicht verstanden hat, wo er ist. Aber das ist die Elite einer führenden Weltnation, ja, die uns gerade Unsinn verkauft. Und ja, das erleben wir. Und da ist der Moment, was sollen wir denn tun? Ne? Also, weil wenn wir sagen, buh, es hört ja nicht auf. Also der Wahnsinn, der uns da gerade überstülpt. Und dagegen hilft, glaube ich nur, erstmal sehr viel für die eigene psychische Gesundheit zu tun, weil wir noch, also auch das ist neu. Du und ich mit abweichenden politischen Meinungen und teilweise auch abweichenden Lebenskonzepten und nicht so allgemein kompatibel, einer mehr, einer weniger, kennen die Realität, dass wir immer in einem Widerspruch zur Norm leben. Mit allen Schwierigkeiten, die das hat, immer abseits der Norm zu sein, mit allen persönlichkeitsverändernden und auch destabilisierenden Momenten. Und ich glaube, diese Erfahrung machen immer mehr Leute gerade. Und die Sehnsucht, dass das aufhört und sich deshalb dem Wahnsinn zuzuordnen oder daran zu scheitern. Ich glaube, dass das etwas ist, was auch gerade diese seltsame eskapistische Stimmung oder das, was auch immer, oder das Hoffen, es wird schon gut gehen, prägen wird, weil in dem Moment, in dem du dich tatsächlich auch nur verbal dagegen verhältst und sagst, das stimmt nicht, der Kaiser ist nackt, das ist Irrsinn, ist es nämlich vorbei, dass das keine Wirkung hat, sondern das hat eine Wirkung. Im Osten ist das ganz klar. Wir in Hamburg haben da noch ein bisschen mehr Glück, aber wenn du erstmal kippt, ich meine, da gibt es Mehrheiten, wo ganz klar ist, wer nicht mehr dazugehört und was du dann erlebst. Und andere aus anderen sozialen Geschehnissen kennen das. Das umzudrehen, ist nicht so einfach gemacht, weil die Strukturen, die eigenen Strukturen, die aktivistischen Strukturen, das sich vergewissern, die eigene Bildung, das ist alles hinfort. Also es gibt es kaum noch. Ich glaube aber, dass es deshalb keine einfache Antwort gibt, Werner. Ich glaube, dass nämlich die Geschehnisse der Vergangenheit uns zeigen, dass wir in einer gigantischen Bedrohung leben. Das heißt, dass wir uns auch gnadenlos anpassen müssen an die jeweiligen Vorgaben des Gegners, wo wir gerade kämpfen. Also wir können uns auch nicht aussuchen, um was wir kämpfen. Das wird uns gerade diktiert. Und dass wir uns da klar haben müssen, dass das ohne Organisation, ohne Gemeinsamkeit und ohne Entwicklung von echten Gegenbildern das vorbei ist. Denn es gibt keine Mehrheit mehr, die sagt, Frauenrechte sind super. Es gibt keine Mehrheit mehr, die sagt, Schwule dürfen auch arbeiten. Das ist vorbei. Das muss man, also das ist zumindest, ist es, also es ist riskiert, sagen wir es mal so. All das, was unsere soziale Sicherheit prägt, wird gerade in Frage gestellt. Und demonstriert haben die Idioten, die zu blöde waren, eine Maske aufzusetzen. In den Talkshows kriegen die Leute Meinung, die genau das produzieren, nämlich das, was uns, dieser ganzen Gesellschaft, halb im Vergleich zur Geschichte und zur Welt halbwegs viel Glück und Wohlstand und Sicherheit gegeben hat, wird weggeputzt von irgendwelchen Deppen und überbleibt was. So, und das, es gab eben Spiegel oder wie immer ein Interview mit irgendeinem Produzenten von, ich glaube, Uhren irgendwo da im Osten. Ich glaube, das ist welche Firma, die jetzt der da sagt, er kriegt immer mehr Probleme, Leute zu bekommen, weil seine Firma sich ganz deutlich gegen die AfD ausgesprochen hat. Da wollen schon viele gar nicht mehr arbeiten. So rum passiert es jetzt gerade. Ne? Also es ist nicht so, du kriegst irgendwie, also selbst das ist, und das ist auch nicht neu. Also dass Höcke sich hinstellt und sagt, Edeka muss, weiß nicht, also hat er gehetzt gegen die bösen Kapitalisten, die dem Volk entgegentreten und sagen, wählt nicht AfD. So weit sind wir schon.
Ja, nee, da kam ja, dass er den Unternehmer schlechte Erfahrungen wünscht, weil sie sich kritisch geäußert haben. Ja. Das war ja noch nicht mal irgendwie jetzt.
Da sind wir gerade, glaube ich.
Ja, da sind wir. Die Frage ist ja, die hast du jetzt angedeutet und wir haben auch noch ein paar Minuten dafür. Was tun wir? Also ich...
Wir machen genau da weiter, wo dieser Kongress vor 100 Jahren aufgehört hat, in einem großen, vierstimmigen Debakel. Also es gab mal so einen Kongress in Hamburg, Anfang, Mitte der 90er. Das war eine Erfahrung. Aber
nicht, ich versuche gerade mit den 100 Jahren irgendwie...
Nein, es war... Was tun wir? Wir sitzen hier und senden.
Das Ding ist, natürlich kann man sich auf dieses Ding auch beziehen. Das war ja so Mitte, glaube ich, oder erste Hälfte der 90er Jahre. Das ist also, wie lange her? 30 ungefähr.
30 Jahre.
Das Gute ist ja, das Gefühl habe ich schon, wenn auch nicht in der Durchschlagskraft, wie man sich das wünschen würde, aber diese 30 Jahre sind schon auch genutzt worden, um sich der Realität zu nähern und nicht mehr so in den üblichen dogmatischen Radikalphrasentum zu agieren, sondern genauer und analytischer zu arbeiten und zu schauen, immer wieder zu schauen, unter Berücksichtigung der Komplexitäten, wo sind die Ansatzpunkte für kritische Intervention? Und ich würde mal zu meinem alten Bild von vorhin zurückkehren mit dieser Glocke und den neuen Leuten, die vielleicht von außen noch versuchen, dort eine gewisse Vernunft in das Innere zu tragen, dort also mit dem Zeigefingerknöchel anklopfen. Das nützt ja nichts. Also nimmt man sich eine Pickhacke und jetzt glaubst du, ich würde sagen, die Glocke zerschlägt damit die Glocke. Nein, ich sage, man untergräbt diese Glocke, man baut sich einen Zugang dort rein, um dort drin nochmal wirksam zu werden.
Ja.
Den Versuch zumindest. Und das ist ja dieses Weitermachen-Ding, was doch immer wieder auch mal wieder auftaucht und so. Sprich, schon nicht aufgeben, mit Vernunft Menschen erreichen zu wollen. Du hast wichtige andere Punkte auch gesagt, ne? Nämlich dafür zu sorgen, dass man überhaupt stabil bleibt in solchen Situationen.
Also, ja.
Organisiertheit ganz, ganz hoch hängen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir brauchen Konzepte und wir brauchen vielleicht auch nochmal kulturelle Momente, nenne ich das mal, des Zusammenkommens. Und ich hatte zum Beispiel in dieser Woche die Gelegenheit, am Rande von Hamburg in einem Stadtteil namens Bergedorf an einer Veranstaltung teilzunehmen, wo ich überrascht war, dass dort tatsächlich über 50 Leute zusammenkommen zu einem Vorgang, der eigentlich selbst schon das dorthin gehen dem Verdacht unterwirft, dass man schwerst kriminell Antifaschismus betreibt als kriminelle Aktion und krimineller Zusammenhang. Dort haben die Eltern einer untergetauchten Antifaschistin, die mit diesem Untertauchen verhindern möchte, dass es ihr ähnlich ergeht wie Maya, gesprochen. Und 50 engagierte Menschen, etwas mehr als 50, haben sich auch mit der Frage beschäftigt, was können wir eigentlich tun? Ne? Und da gibt es, glaube ich, dann immer auch dort jetzt nicht die ganz großen, tollen und revolutionären Antworten und so, sondern es sind viele kleine praktische Dinge, die da ganz vorne stehen.
Und auch die Erkenntnis, dass jetzt, also dass jetzt das Schicksal einer der Tochter, die da im antifaschistischen Kampf, im antifaschistischen Aktivismus unter die Räder der Obrigkeit geraten ist, dass das keine fremde Geschichte ist, sondern dass da 50 Leute sitzen, die offensichtlich auch finden, dass das auch ihre Geschichte ist, ihre eigene Welt ist, die es betrifft. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich sehr wertvoll finde. Nämlich, dass das Wahrnehmen, dass es die eigene Welt ist, die eigene Realität, das eigene Leben und nicht irgendjemand anders, der vielleicht selber schuld ist oder irgendwie anders ist, sondern die Solidarität heißt ja erstmal als persönlicher Akt wahrzunehmen, mit wem ich alles ein Schicksal teile. Und ich glaube, dass das eine ganz praktische Konsequenz haben kann, dass man in dem Umgang miteinander, und das predige ich, ich sage schon auch gerne predigen, also schon länger, im Anbetracht der veränderten Weltlage, mit mehr Duldsamkeit die eigene Gruppe, also sieht, wer dazugehört, schon auch abgrenzt.
Ich würde das Geduld nennen.
Und von mir ist auch Geduld und auch mit mehr Zuversicht, weil die Auseinandersetzungslinien, die der Gegner setzt, sind viel absoluter als die eigenen, die wir haben. Und das, glaube ich, ist bei vielen nicht angekommen. Denn das negiert, also ich will jetzt nicht Haupt- und Nebenwiderspruch oder Dinge negieren. Ich möchte wirklich nicht so verstanden werden, ganz und gar nicht. Aber man muss klar haben, dass der Feind, und ich nenne das jetzt wirklich ausdrücklich, der Klassenfeind, der Gegner, dem ist das alles egal. Und der ist gerade mit so viel Macht dabei, unser Leben und unsere Diskurse und unsere Auseinandersetzung zu diktieren, dass man in der Defensive sich dem gegenüber verhalten muss und sich nicht leisten kann, nicht leisten sollte, so dort die eigenen Reihen durcheinander zu bringen. Das heißt auch nicht, und darum, also es heißt keinesfalls, deshalb irgendwelche seltsamen Kompromisse und sondern auch Vielfalt in den eigenen Reihen zu ertragen. Das andere ist tatsächlich, glaube ich, auch zu sehen, dass auch viele Schichten, soziale Gruppen, die sich safe gefühlt haben in den vergangenen Jahren, nicht mehr safe sind und das auch merken. Und das kann ganz neue Zusammenhänge und auch Gemeinsamkeiten möglich machen. Es gibt nicht so viele kulturelle und soziale Begegnungsorte. Ich finde, so eine Veranstaltung, wo überraschend viele Leute auch aus unterschiedlichen sozialen Kontexten teilnehmen, ist was sehr Ermutigendes. Und es gibt nicht mehr so viele Orte, die über Generationen, soziale Schichten hinweg tatsächlich noch Dinge vermitteln. Und ich fand, es gab ja in Hamburg diese Riesendemo, also gigantisch.
So. Du meinst sie im Januar, ne?
Im Januar. Ja. Und daraus ist erschütternd wenig passiert oder gar nichts passiert. Ja. Und
Der Initiator
möchte ja Zwangsarbeit für Nichtweiße. Also das alles zeigt auch das Schlamassel, wo man da steckt. Und früher, als ich noch jung war und mehr Haare hatte, war für mich auch klar, es gibt irgendeinen politischen Aktionsfeld. Es gibt eine Partei, es gibt eine Interessensvertretung, in dem man in verschiedenen Gruppen gemeinsam an irgendwelchen Dingen arbeitet. Das ist deutlich weniger geworden. Weil natürlich wir gerade erleben, wie die parlamentarische Präsenz von solchen grundsätzlichen, also Andockpunkten, also nur das, also nicht meine Politik, aber dass ich überhaupt noch einen Wertevorstoß habe, dass sich im Parlamentarismus äußert oder in Interessensvertretungen, Verbänden, in dem, also Zivilgesellschaft ist ein Trottelbegriff, aber in dem, was halt gesellschaftlich-politische Auseinandersetzung formalisiert, davon ist nicht mehr viel über. Und das ist auch, würde ich sagen, weil das war Mitte der 90er schon noch anders, dass da eben noch mehr da war. Das starb alles vor sich hin und das meiste müssen wir nicht trauern, aber alles hatte da seine Zeit. Aber wir stehen eben mit großem Erschrecken davor, dass ganz viele Verbindungen zu politischen Repräsentanzen abgekappt werden. Und das wieder aufzubauen, das wieder zurückzubekommen, das ist echt schwierig. Und wir haben halt in Hamburg eine SPD, die ist dermaßen vertrottelt und irgendwie unbrauchbar. Wir haben eine Grünen, über die möchte ich höchstens still trauern in Hamburg. Wir haben eine Linkspartei, können wir dann laut trauern, ist auch egal. Ne? Wir kriegen, also was auch immer. Also es macht es halt. Und was?
Ne, ja.
Ja. So. Und
meinst du jetzt hier auf Bundesebene oder die in Hamburg?
Naja, in Hamburg, was soll man sagen, ne? Es ist ein weites Feld. Also die letzte Wahl war gerade, bei der nächsten wird sich halt auch zerlegen, wir werden sehen. Also das ist dieses Bündnis Sarah Wagenknecht taucht ja auf nach Wahlkampf, ne? Und wir erleben ja dann, was überbleibt von den Strukturen. Das fand ich übrigens auch erschütternd. Also ich bin nun wirklich kein Großfreund irgendwie der Linkspartei, aber mir tut es schon auch leid um die vielen Genossinnen und Genossen, die gerade im Osten echt tapfer gekämpft haben. Gerade in Sachsen gibt es viele, die in der Linkspartei schon seit Jahr und Tag auf der Straße dem Bösen entgegentreten. Ja. Und dass ihnen dann sozusagen ihre eigenen Leute und die vielen schmerzhaften Kompromisse, die über Jahre in dieser Partei erzielt worden sind, für den Arsch, weil jetzt plötzlich so eine Nationallinke da sich erhebt, das ist schon alles traurig. Und da geht eben ganz viel verloren. Und da geht perspektivisch Geld verloren in Organisationsorte, Räume, Andockpunkte. Und das sorgt mich schon sehr, weil weg geht schnell, wieder herbekommen ist irgendwie echt schwierig. Und wenn jetzt auch SPD Eimsbüttel, ne, also wenn jetzt auch Wolfgang, also gibt es ja, der nächste Kandidat wird der jetzige Kanzleramtsminister für die SPD als Direktkandidat. Das heißt, der ganze also der Bezirksverband, der eigentlich noch ein Ort in der Hamburger SPD war, wo ein bisschen Denken oder sagen wir mal Andenken zumindest möglich war, wird dann auch eingeolaft. So. Und,
eingeolaft
und das alles, und das alles macht mich dann wiederum auch wieder nachdenklich, denn wo soll man sich treffen und wo soll man hin? Ich bleibe dabei. Also ich will den CSD wirklich nicht überhöhen. Das ist auch eine Gurkenveranstaltung. Aber immerhin, also ne, in so einer Großveranstaltung hat sich schon im Sommer die Auswirkung dieser Veränderung der Gesellschaft gezeigt. Und ich glaube, dass das eine Chance ist, dass wir vielleicht erleben können, dass andere Bündnisse und auch Bereiche, die sich schon safe fühlten, nicht mehr safe sind und sich dann vielleicht doch eine andere Basis zeigt. Dass sich dann doch zeigt, dass man, dass leider Gottes in den letzten 50 Jahren doch Frauen arbeiten gegangen sind und doch ein eigenes Konto haben und das nicht so ist, wie die AfD das gerne hätte, ne, dass der Ehemann sagt, du darfst nicht wählen, dass doch überall Perverse rumlungern, die auch finden, sie möchten weiter pervers sein dürfen. So, und dass sowas dann plötzlich dann doch mehr Haltepunkt haben und vielleicht dann doch nicht nur ein dünner Firnis ist, mhm. sondern dass ich hoffe schon, dass dann ein bisschen gesellschaftliche Veränderung auch Substanz entwickelt. Mhm. Aber es gibt noch kein Beispiel aus den umliegenden Ländern in den vergangenen Jahren, dass das wirklich gut funktioniert. Deshalb bleibe ich hoffend, aber zweifelnd.
Du meinst Staaten oder Bundesländer?
Staaten vor allen Dingen. Ja. Staaten, ne? So. Wobei auf der anderen Seite Labour, also das Wahlsystem hat es ihnen geschenkt. Also die Labour Party, wir haben es jetzt auch wahrlich nicht links oder sowas, aber immerhin, die Labour Party hat es geschafft, die übelsten Irritationen der rassistischen Politik, also die Lager in Afrika, zu stoppen. So. Und
in Ruanda,
ich wäre mir jetzt nicht mehr sicher, ob die SPD das noch tun würde. Also soweit bin ich schon.
Nee, das sind deutliche Anlagen.
Oskar Lafontaine wollte das schon früher, die Lager irgendwo anders haben. So. Und da sind wir wieder, wenn der Mob zur Mehrheit wird, wenn halt der Hass auf die Ausländer, der Hass auf das alles, was fremd ist, erstmal durchbricht, wo endet er und wie geht man damit um und was passiert dann? Und wer, und die Idee, sich dann als weise Führerin an die Spitze des Mobs zu setzen, als Jeanne d'Arc, des was auch immer, gut, die wurde am Ende auch verbrannt. Vielleicht kann man auch darauf hoffen. Aber das, was weiß ich. Also ja, also solche Geschichten gehen ja meistens, also der eine hing von der Tankstelle. Also meistens gehen da solche Führer nicht so ruhmreich zu Ende. Also das ist, muss man dann...
Wer hing von der Tankstelle?
Ich dachte, Mussolini wurde noch an der Tankstelle aufgehangen, oder nicht?
Ah, ja,
ich glaube,
da
war er schon tot, aber er hing da.
Ja, und, da war was.
Und da denke ich dann so ein bisschen auch wieder in letzter Zeit an die Bücher von Klaus Mann, die er geschrieben hat. An, ne, dass die Hoffnung bleibt, dass dann zumindest der die Tat von jetzt eine Chance schafft für die Veränderung von morgen und dass diese Herrschaft nicht ewig gehen wird.
Ja, und das ist aber, Klaus Mann ist wirklich auch nochmal ein sehr guter Hinweis, weil das, wir sind noch an einem früheren Punkt.
Wir sind
Klaus
an einem Mann, ganz frühen Punkt. Ja,
Klaus
ja,
Mann
ja.
hat solche Dinge geschrieben, als er schon in voller Form entfaltet war.
Ja, er war im Exil, als er gehen musste und als es klar war, dass alles das, was er als Haltepunkt und als Seins sah, weggenommen wurde. Nein, ich, also nur man muss klar haben, das sind alles nicht mehr von der, also das sind keine irren Visionen mehr. Ich habe heute Morgen in der Jüdischen Allgemeinen gelesen, wo natürlich die Wahlergebnisse der AfD thematisiert werden. Und die Frage, kann man in diesem Land bleiben? Mhm. Denn es ist, also bei all dem, ne, also was ja auch gerade vergessen wird, das ist nun mal so, dass das klar ist, also wen die alle nicht mögen.
Reden ja immer so, dass sie
aber,
die größten also, Verteidiger
die, ja,
sowohl
sind,
Israels
die mögen,
als auch.
Die mögen auch nur tote Juden. So, und, und das sind halt Dinge, die da eben nicht irgendein, das ist eben kein deviantes, abweichendes, kleines Käseblättchen, sondern das ist eine ernst gemeinte Reflexion. Die ist jetzt nicht neu, die fing natürlich auch jetzt nach dem 7., die fing am 7. Oktober verstärkt an, als man sich verlassen fühlte von der bürgerlichen Mitte und den sich selbst erklärenden Linken. Aber sie war immer auch geprägt, also in diesem Kontext, im Wissen, also es gibt, also Vorzeigeidioten gibt es überall, aber im Wissen, dass natürlich die faschistische Rechte, die populistische, wie es heute das Rechte, also der Jude ist als erstes dran, das wissen wir. Und das alles ist real. Also das ist nicht irgendeine Zeitung, das ist 5. September 2024. Ne, steht das in dieser Zeitung und ist eine ernsthafte Reflexion. Und das hätte vielleicht auch mal irgendwie jemand erschüttert, mittlerweile nicht. Ne? Also weil, Gott, Also,
nein, also wenn diese Nachricht, hätte es vielleicht früher nochmal in irgendein Radio- oder Fernsehbeitrag im Öffentlich-Rechtlichen
in so eine Talkshow. Hätte Lanz noch
vielleicht sogar
gesagt,
in eine Talkshow,
Herr Lanz, der gesagt, Herr Friedmann, wollen Sie auch gehen?
Ja. Ne? So ungefähr.
Ja, und das ist natürlich so. Und das ist, glaube ich, was mir auch noch wichtig ist, der Verfall geht schleichend. Also die Kipppunkte gibt es, aber man schleicht sich an. Und deshalb vielleicht auch mein Katastrophismus von heute, der natürlich sind wir noch woanders. Natürlich, aber die Sicht ist klarer auf das, was möglich ist.
Ja, und es hat ja auch schon, wir haben in anderem Kontext gesagt, die Katastrophe hat begonnen.
Die Katastrophe hat auch in diesem Land begonnen.
Ja.
Und die hat jetzt tatsächlich durch die Geschehnisse am Sonntag, die nächste Wahl wird da sein, das, was jetzt droht, eventuell als vorgezogene Bundestagswahl, die Vernormalisierung von rechtsradikalen, antihumanistischen Positionen, hier möchte ich den Begriff wirklich mal nehmen, die Normalisierung dieser Position, das hat einen Zustand erreicht, den wir es hat einen Zustand erreicht, der wieder schrecklicher und bedrohlicher ist, als es vor einer Woche gewesen wäre oder vor zwei Wochen gewesen ist. Und der Nicht-Gegendiskurs, das Aufweichen von Gegenpositionen, von Gegenkultur hat einen Zustand und eine Form erreicht, die echt trübsinnig ist.
Ja. Also fassen wir das nochmal zusammen. Es ist nicht alleine das Wahlergebnis vom letzten Sonntag, sondern es ist der Umgang der Mitte, zu versuchen, schneller zu sein als die AfD.
Ja. Und die Eliten, die gleichzeitig immer, ohne die Eliten gibt es keinen Faschismus. Die Eliten, die tatsächlich sich noch nicht sicher sind, wo sie hingehören, aber wir sehen in der USA, in Frankreich und auch in Deutschland die ersten Vertreter von Eliten, die finden, auch kann man ja mal machen.
Das Bündnis von Mob und Elite.
Das Bündnis von Mob und Elite, der lange Abbau von echter, gefühlter Gegenkultur und Gegenwissen und das Irremachen, das Infragestellen von Dingen und das durch Auseinanderdividieren. Und da bleibe ich auch bei, wie Lothar Bisky das schon eins sagte, Solidarität ist nicht teilbar. Ich kann nicht mehr aussuchen, also das geht nicht. Also man muss schon leider damit leben, dass man gemeinsam eingedost wird oder dass man gemeinsam außerhalb der Dose leben darf. Und wenn ich glaube, die eine Sardine gehört nicht hier rein oder muss da rein und ich darf draußen bleiben am Ende, das geht so nicht. Man muss schon auch die Komplexität und die Widersprüchlichkeit des gemeinsamen Freiheitserlebens ertragen und das immer neu aushandeln.
Ja.
Und auch aushandeln, was geht, was nicht geht. Und das ist eben sehr kompliziert.
3 Minuten für Bodo Ramelow.
Ach, Bodo.
Ich habe, wo war das gestern, glaube ich.
Also immerhin hat er anders als Olaf Scholz. Bodo Ramelow hat die Position gehalten, es gibt Leute, mit denen macht man nichts.
Er hat sehr klar und eindeutig den Satz gesprochen.
Ja.
Er selber wird alles, was er an Kraft und an Möglichkeit hat, in die Waagschale werfen, um der Normalisierung des Faschismus entgegenzutreten.
Ja.
Und man kann bestimmt über taktische Züge etc. oder so, kann man sich noch stundenlang unterhalten. Aber dieser Satz eines hohen Repräsentanten, das wäre eigentlich das, was flächendeckend in jedem Bundesland, in jedem Hamburger Bezirk, in jedem Parlament von den sogenannten demokratischen Parteien zu erwarten wäre. Und dann auf dieser Grundlage auch eine Politik zu entwickeln, gemeinsam im Bündnis, um dem begonnenen Faschismus in Deutschland die Stirn zu bieten
und
die Faust.
Und dass er da tatsächlich, gut, er ist abgesichert und so, ne? Aber dass er trotzdem eben genau diese Rolle einnimmt und die Angebote irgendwie als Führer neben der großen Führerin, die Arbeit der Bewegung, auch, ne, so was auch immer, das finde ich groß. Und dass er zumindest Solidarität zur eigenen Partei hat, das haben wir in diesem Land erlebt, dass es nicht mehr so verbreitet ist, sondern dass man ein gewisses Gewissen auch gegenüber der eigenen Organisation hält und das nicht kein Anbieterwechsel macht wie von Vodafone zu Telekom oder so. Ja, also Anbieterwechsel, es gibt eine sehr schöne Fernsehserie zum Thema Anbieterwechsel bei der Serie mit Schotti, dem, wie heißt es, der immer die Tatorte sauber, der Tatortreiniger. Und da geht es um die Frage Glaubenswechsel, Anbieterwechsel.
Glaubenswechsel.
Ja, genau, eine Beratungsagentur zum Anbieterwechsel, welcher Gott passt zu mir.
Nach Beglaubigung schreiben. Nee,
und ich finde, das ist eine sehr schöne, das kann man auf alles Mögliche. Welche Moral, welche Partei, welcher Gott, was passt denn zu mir? Ich hätte gern etwas, was mehr zu meinen aktuellen Bedürfnissen passt, so wie ein Telefonvertrag, Anbieterwechsel. Und das tatsächlich diesem neoliberalen, verquasten Unsinn überhaupt Festigkeit entgegenzusetzen und eine Position entgegenzusetzen, ja. Das ist schon mal, finde ich, der größere Sprechakt, denn das, hast du recht, haben irgendwie außer ihm nicht so viele hinbekommen, einfach zu sagen.
Habe ich das sonst irgendwo anders gehört von Leuten auf
also vielleicht gibt es den einen oder anderen, den wir hier nicht hören, weil der zu weit im Osten verschwunden ist, aber
ja,
wir haben von echten Kommunikationsträgern und Trägerinnen nur nicht, also beredtes Schweigen oder das Gegenteil gehört.
In bestimmten Situationen hört man solche Leute wie den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche, wie die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wie Arbeiter-Samariter-Bund, Sozialverbände, also über eine breite Palette eigentlich, ja. Die sich erklären zur Verteidigung von sozialen und politischen Rechten. Es ist ihnen offenbar entweder das Wort im Halse stecken geblieben oder abgeschnitten worden. Leider, Heino, du hast noch eine Minute für einen Schlusssatz. Vielen Dank, dass du da warst. Entschuldigung, ich habe vergessen.
Ach, ein Schlusssatz. Also, wie heißt das so schön in dem Musical Flora, die rote Gefahr? Es gibt gar keinen Grund, ängstlich vorwärts zu schauen. Mutig, zu jeder Stund wollen wir auf die Zukunft bauen.
Heino, vielen Dank, ja?
Ja.